Radio 1.
Und wir blicken nach vorne auf den Sonntag und da ist natürlich Wahltag. 15 Wochen nur nach dem Bruch der Ampel. Koalition. Ein hitziger Wahlkampf in kalten Wintermonaten. Da gab es harte Anfeindungen, kalkulierte Provokationen, Fernsehduelle im Dauermodus, Debatten über den Bruch der Brandmauer. Und zwischendrin mischte sich auch noch Elon Musk ein. Während BSW und FDP um den Einzug in den Bundestag bangen, laut Demoskopen, erlebt die Linke ein überraschendes Comeback, laut Demoskopen. Was bleibt von diesem Wahlkampf hängen, wenn am Sonntagabend die ersten Prognosen über den Bildschirm flimmern? Das wollen wir besprechen mit Frau Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität in Berlin. Guten Tag, Frau Reuschenbach, ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Was ist denn das gerade hier, ein Wahlkampf unter vielen oder einer, der seinesgleichen sucht?
Klassische politikwissenschaftliche Antwort, sowohl als auch.
Gut, danke fürs Gespräch.
War schön. Also da ist natürlich viel drin. Vieles, was neu ist. Noch nie so eine starke populistische, in Teilen extremistische Partei, die in den Wahlkampf zieht, ja auch mit einer eigenen Kanzlerkandidatin, die AfD. Gleichzeitig eine enorme Fragmentierung des Parteiensystems. Sie haben es angesprochen. Wir werden wahrscheinlich bis weit in den Sonntagabend hinein darauf warten müssen, Gewissheit zu haben über die Frage, wer von diesen kleinen Parteien reinkommt und was das für Mehrheiten bedeutet für Koalitionen, Sperrminoritäten und Co. Und dann gleichzeitig ist es aber natürlich wie so oft auch doch ein bisschen ein Abbild früherer Wahlkämpfe. Große Themen, Zumutungen werden ausgespart, die großen Grundsatzfragen vielleicht doch nicht allzu heftig gestellt. Also ich würde sagen, ein bisschen was von beidem.
Oh, welche Zumutung ist uns denn erspart geblieben? Wir haben ja noch immerhin 2 Tage Zeit, wir konnten noch jemanden anrufen vorher.
Ja, denn ich könnte das jetzt anbieten. Also ich glaube, dass das insgesamt den Wahlkampf prägt, dass wir nicht nur bei den fehlenden Auseinandersetzungen, Sie haben ja die TV-Duelle angesprochen, zum Beispiel zum Thema Klimaschutz, stehen geblieben sind, sondern auch bei der Frage, wie sehr sind Parteien eigentlich bereit, Menschen Zumutungen auch sozusagen entgegenzubringen, ja, und darüber zu sprechen, was diese neue Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die angesichts der aktuellen Weltlage nötig sein wird, uns eigentlich abverlangt, was Klimaschutz uns abverlangen wird. Und ich würde sagen, da gibt es Ansätze, aber sie sind immer noch sehr zögerlich. Das ist natürlich ein unpopuläres Business. Parteien wollen den Menschen in der Regel keine schlechten Nachrichten überbringen, aber es ist eben doch Teil unserer Realität, dass wir uns mehr mit diesen Dingen wahrscheinlich in den Jahren, die jetzt kommen, beschäftigen müssen.
48 Stunden, die noch bleiben, knapp, ist da überhaupt noch etwas zu reißen? Also dieses vielbeschworene 30%-Kontingent, das sich angeblich noch entschieden hat, entscheiden die sich auf Grundlage rationaler Kriterien, die in den nächsten 48 Stunden noch geliefert werden können? Oder ist es dann zum Schluss doch mehr oder weniger so wie automatisches Schreiben, mal guckt mal, wo die Hand von alleine hinwandert?
Ja, ich wäre eine viel gefragte Frau, wenn ich diese Antwort jetzt hätte, wie diese 30% sich entscheiden. Aber ja, es ist schon so. Wir haben bis in den sozusagen Moment des Urnengangs hinweg immer noch einen Teil von Wählerinnen und Wählern, die unschlüssig sind. Viele, die erst in der Kabine sich dann wirklich entscheiden. Und da geht es natürlich für die Parteien jetzt nochmal um alles. Das heißt, man kann gezielt versuchen, nochmal die eigenen Leute zu mobilisieren. Aber man sollte eben auch nochmal drauf setzen. Und das tun die Parteien auch über unterschiedliche Formate, Kanäle, Wege, vielleicht doch von diesen Unentschlossenen noch den einen oder anderen zu gewinnen. Entscheidend scheint für mich zu sein dieses Jahr, und das ist vielleicht doch ein kleiner Unterschied zu früheren Wahlkämpfen, wir sehen ein enorm hohes Interesse an dieser Wahl. Wir sehen super hohe Einschaltquoten bei diesen TV-Sendungen. Wir sehen, dass wir wahrscheinlich viel mehr Urnenwähler haben werden als in den letzten Jahren, wo wir doch dachten, Briefwahl sei in dieser digitalen, modernen Welt jetzt irgendwie auch sozusagen die Zukunft. Und ich würde sagen, das sollte die Parteien auf jeden Fall animieren, bis Sonntag nochmal alles zu geben, weil eben doch mehr Menschen da sind, die wirklich erst am Sonntag ihre Entscheidung treffen werden.
Ich bin jetzt bald 61 Jahre alt und habe das Wort Schicksalswahl schon häufiger gehört. In dem Fall scheint es mir aber insofern ganz angemessen zu sein, als dass ich mehrfach aus unabhängigen Quellen jeweils den Satz gehört habe, diesmal muss es die liberale Mitte schaffen, sonst gibt es die liberale Mitte nicht mehr. Teilen Sie diese Prognose?
Ja, ich teile das. Und wir machen die letzten Wochen des Wahlkampfes dahingehend auf einer Ebene wirklich Sorgen, nämlich dass wir ja rund um diese Debatte über das Abstimmungsverhalten im Deutschen Bundestag vor allen Dingen auch darüber debattiert haben, wie kompromissfähig Parteien der Mitte eigentlich miteinander sein müssen. Und ich glaube, das wird im Grunde die erste richtige Bewährungsprobe am Sonntagabend werden, sollten wir an den Punkt kommen. Und die letzten Zahlen deuten das zumindest an, dass es passieren könnte. könnte, dass es im Rahmen des Möglichen liegt, dass es ein Dreierbündnis bräuchte aus Union, SPD und Grünen, weil die FDP nicht reinkommt, BSW und Linke aber schon. Dann wird sich genau diese Bewährungsprobe stellen. Nämlich ist man in der Lage, trotz aller Ausschließeritis, trotz aller unterschiedlicher Positionen und Differenzen, dann miteinander arbeits- und regierungsfähig zu werden in einer Weltlage, die uns da keine Zeit gibt, um noch lange, wochenlang Verhandlungen zu führen. Und ich glaube, das ist die Bewährung, vor der wir jetzt stehen. Und die kann geeignet sein, zu verhindern, dass wir in den nächsten Jahren oder dann zu einer folgenden Bundestagswahl das erleben, was andere Länder um uns herum, zum Beispiel in Österreich, jetzt schon erleben.
Gleichzeitig gibt es ja eine Reform des Wahlrechts dahingehend, dass der Bundestag verkleinert werden soll, um rund 100 Sitze ungefähr, was ja auch zumindest für die Zweitstimmen und die Erststimmen nochmal eine andere Bedeutung ausruft. Ich weiß nicht, ob das den meisten Wählern klar ist. In welcher Art und Weise sollte das bei der Wahlberücksichtigung finden, aus Ihrer Sicht?
Also für die Wählerinnen und Wähler ändert sich so gesehen gar nicht so viel. Es bleibt dabei, dass man eine Erst- und eine Zweitstimme hat. Und ich bin ein großer Fan davon, dass man wählen sollte aus Überzeugung. Taktisches Wählen ist in fragmentierten Parteiensystemen mit so vielen Unsicherheiten ein sehr schwieriges Geschäft und funktioniert eben auch nur, wenn es sehr, sehr viele tun. Und ich glaube, dem ist vorzuziehen, dass man entlang dessen wählt, was einen selbst beschäftigt. Die Themen, die den Menschen wichtig sind, die Personen, in die sie Vertrauen haben oder mehr Vertrauen als in andere. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Und das, was sich ändert, ist eben dann die Frage der Berechnung. Wir sprechen von einer sogenannten Zweitstimmendeckung. Das heißt, es ziehen nicht mehr alle Direktkandidierenden, die ihre Wahlkreise gewinnen, auch automatisch ins Parlament ein, sondern nur noch die jeweils Besten, sofern die Zahl der Direktmandate nicht durch die Zweitstimmenanteile der Partei gedeckt ist. Das klingt komplizierter, aber ich glaube, entscheidend ist für die Wählerinnen und Wähler, ändert sich so gesehen im Wahlen, in der Logik, was in der Urne passiert, erstmal gar nichts. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, dass man entlang der eigenen Interessen wählen sollte und nicht nach taktischen Manövern.
Ja, das Gute ist ja, dass man in der Wahlkabine nicht gefragt wird. Erklären Sie doch bitte ganz kurz nochmal die neue Zweitstimmregelung. Das muss man sozusagen nur vor dem Hinterkopf haben. Ist denn das Thema Migration tatsächlich das, was die Wahl entscheiden wird?
Da bin ich mir nicht sicher. Wir sehen, dass Migration situativ in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer mal wieder den Platz 1 belegt hat bei den Themen, von denen die Menschen sagen, das brennt mir am meisten unter den Nägeln. Wir sehen aber, dass das wechselt. Insbesondere das Thema Krieg, Frieden, Sicherheit ist jetzt in den letzten zwei Wochen auch noch mal besonders in den Fokus gerückt seit der Münchner Sicherheitskonferenz. Auch das Thema Wirtschaft beschäftigt die Leute. Und ich würde nicht davon ausgehen, dass wir ein Wahlergebnis sehen, das am Ende wirklich rein sozusagen themenbezogen stattfindet. Wir würden vielleicht sehen können, dass Themen etwas mehr eine Rolle spielen als in der Vergangenheit. Nicht unbedingt, weil sie so wichtig sind, sondern vor allem, weil wir bei den Kandidaten sehen, dass sie keine Faktoren haben. Das erste Mal sind alle drei Kandidaten, wenn wir Alice Weidel außen vor lassen, unbeliebt. Sie sind so unbeliebt wie noch keine Kandidaten vorher. Und das führt dazu, dass der Kandidatenfaktor, wie wir ihn nennen würden, einfach für alle drei Parteien im Grunde nicht greifen wird. Und das kann dazu führen, dass es mehr um Parteibindungen geht und mehr um Themen, muss es aber nicht.
Eine Wahl wie keine andere. Und zwar diesmal echt jetzt mal ganz, ganz doll wirklich. Vielen herzlichen Dank. Endspurt im Winterwahlkampf, darüber haben wir gesprochen mit Dr. Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin. Sie forscht und lehrt am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU in Berlin. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende. Haben Sie schon gewählt oder gehen Sie noch?
Ich gehe, ganz klassisch am Sonntag.
Das hohe Fest der Demokratie.
So ist es. Tschüss.
Alles Gute.